Eins, zwei, drei, vier.
Ich höre schon besser.
Okay. Eins, zwei, drei, vier.
Eins, zwei, drei, vier.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Oliver Bayer. Hallihallo.
Danke für die Einladung. So schön hast du es in deiner Pension.
Beginnen wir mal mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Danke, Rudi, für den Ritterschlag. Ich bin nicht zum Kabarett gekommen. Das Kabarett ist zu mir gekommen.
Ja, aber immerhin.
Aber
ja, du bist einverstanden mit der Bezeichnung Kabarettist schon
eigentlich. Ich bin genauso wenig Kabarettist, wie ich eigentlich wirklich Schauspieler bin und wirklich Fernsehmoderator bin, sondern
aber du
ich mache das alles irgendwie gerne.
Und du kannst das alles eigentlich recht gut.
Ja, es reicht für ein fröhliches Herumdilettieren in allen Genres. Ich habe auch aufgegeben, mich als irgendetwas zu bezeichnen. Mhm. Also wie gesagt, ich moderiere seit Jahren im Fernsehen, würde mich aber nie als den klassischen Fernsehmoderator bezeichnen. Wirklich?
Würdest du nicht sagen, du bist Moderator bist du für mich eindeutig.
Echt? Okay,
gut.
Ja. Ja, okay, dann bin ich
also
ja.
Also so wie ich die wahrnehme oder so. Ich würde, wenn ich jetzt irgendwo lesen würde von dir, dann würde ich wahrscheinlich stehen, Oliver Bayer, Moderator, Kabarettist, Autor oder irgendwie so.
Ja, du, wie gesagt, der Moderator, also für mich sind so diese Jauchs und die Assingers, das sind für mich so Moderatoren.
Okay.
Ich spiele ja doch auch in Was gibt es Neues mehr eine Rolle.
Ah ja,
also okay. Wenn ich da mir manchmal selber so quasi beim Moderieren zuschaue, denke ich mir, also so zwangsneurotisch bin ich dann auch nicht.
Wirklich wahr? Aber das ist doch interessant. Siehst du das als Rolle?
Teilweise schon.
Ja.
Also ich glaube, wie jeder bei Was gibt es Neues eine Rolle spielt. Also
vielleicht.
Die Ulrike Beinbold stellt sich manchmal auch blonder, als sie tatsächlich ist. Und sie macht das ganz
sie macht bewusst. Das großartig,
ja. Ja. Mhm. Und wie gesagt, ich habe natürlich schon eine gewisse pedantische Art und eine zwangsneurotische, aber so schlimm
ist es nicht.
Okay. Und ich meine, man glaubt ja im Endeffekt, ich mache nichts anderes als Fernsehsendungen moderieren und Radl fahren und meine Küche aufräumen.
Ja, ja.
Das Schlimme dabei ist, ist tatsächlich so.
Nein. Okay, na, da kommen wir schon noch dazu.
Gut. Also deswegen, also ich spiele in Was gibt es Neues schon auch bewusst eine Rolle. Aber wahrscheinlich bin ich natürlich in erster Linie der Moderator und das Kabarett, das habe ich halt wirklich, ich habe ja eigentlich nur ein Programm gemacht, das war diese Schlagerschlachtung, die habe ich allerdings wirklich, die habe ich 10 Jahre Land ab gespielt.
Und die ist ja überall fantastisch angekommen.
Dort, wo man mir die Möglichkeit gegeben hat, mich zu etablieren, weil du glaubst ja nicht, wie sehr ich in den Köpfen der Leute auch kein Kabarettist bin.
Ah ja. Okay, das kann ich aber nachvollziehen, natürlich. Ja.
Und es war dann immer so, nach den Vorstellungen der Schlagerschlachtung, dass man nicht gehört hat in erster Linie, na das war super, sondern na das hätte ich ihnen nicht zutraut.
Wirklich so?
Aha, das ist das. Okay. Auch jetzt im letzten Sommer bei den Nestroy-Spielen in Schwechat, wo ich wieder mal Theater gespielt habe. Und wo wir mit den Texten von Peter Gruber, der dort auch als Intendant und Regisseur ist, und den Adaptierungen der Couplets, die ehemalige Regierung quasi schon im Sommer 2021 demontiert haben, bevor sie sich selbst demontiert hat.
Okay.
Und auch da kommen dann eben Zuschauerinnen, Zuschauer nachher her, die sagen, wissen Sie, meine Frau hat gesagt, wir schauen uns das an. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob ich sie einen abendfüllenden Theaterabend, den Moderator von Was gibt es Neues, mir anschauen möchte.
Okay.
Und es ist einfach wirklich…
Ja, aber Sie sind dann eben schon überzeugt.
Das ist das Positive. Aber da kann ich, wie gesagt, das würde ich nicht von mir jetzt, sondern ich kann einfach nur die Publikumsreaktionen hernehmen. Und da sieht man aber schon, was das Fernsehen und die Rolle des Fernsehmoderators auf der anderen Seite unmöglich macht. Und ich habe dann aber irgendwo also aufgegeben, dagegen anzukämpfen.
Ja.
Weil ehrlich, Rudi, die letzten 2 Jahre, die Corona-Jahre, also ich möchte mit keiner Kollegin, keinem Kollegen aus der Schauspieler- und Filmbranche wechseln.
Ja, natürlich.
Weil ich hatte durch Was gibt es Neues natürlich Wohl sehr wenig und sehr reduziert, weil wir das ja an zwei Tagen im Monat aufzeichnen. Aber ich hatte zumindest einen Job und eine durchgehende Arbeit.
Fixes, wie man sagt.
Also deswegen will ich da jetzt überhaupt nicht irgendwie, ich bin sehr froh über das Los, das ich da gezogen habe.
Gehen wir vielleicht einmal ein bisschen zurück. Wie hat denn das alles angefangen? Wann hast denn du das erste Mal gemerkt, dass das eine Richtung wäre für dich? Gibt es ja bei fast jedem so Momente, so Initialzündungen. Warst du in der Schule lustig?
Naja, verhaltensauffällig, würde ich sagen. Okay. wie eigentlich alle, die sich in dieser Branche wiedergefunden haben. Wir waren halt immer die Klassenkasperl und die Klassensprecher, die das Maul aufgerissen haben. Bei der Theatergruppe immer sehr engagiert.
Schon?
Ja, also das war immer schon meine große Leidenschaft, auch in der Schule.
Und du bist in Wien aufgewachsen, oder?
Ja, aber wir sind dann so quasi ab der Oberstufe, also ab 14, 15 endgültig nach Niederösterreich gezogen und ich war dann in Niederösterreich im Gymnasium in Pressbaum und bin da mit einigen aus der Branche so quasi in der Schule gewesen, Camille und die Monika Weinzettel.
Die war in derselben Schule wie du?
Ich glaube, die war, oder war sie noch in Burgas, das weiß ich. Aber der Florian Klenk war definitiv, der war so quasi dann ein paar Jahre jünger als ich. Der war dann ein paar Jahre nach mir der Protagonist auf der Schulbühne Pressbaum. Und sind einige aus diesem Bereich dann irgendwo Richtung Medien und Theater, Kabarett gegangen. Und und da hat man das dann schon gemerkt. Also dass da was ist. Mein alter Deutschprofessor, wie ich also irgendwie so die große Krise schon mit 18, 17, 18 gehabt habe und die Schule hinschmeißen wollte, der hat mich also dann quasi über die Theatergruppe wieder in die Schule zurückgeholt und gesagt, komm, spüren wir zumindest mit, bin so wieder in die Schule zurück. Also das hat man schon gemerkt und in den Kindertagen mussten also die Eltern natürlich dann diverse Aufführungen und
verstehe.
Der Onkel, Gott hab ihn selig, musste dann mit Kopfhörern bei mir im Zimmer sitzen und sich selbstgemachte Radiosendungen anhören.
Und wie warst du generell so drauf, weil du sagst, du wolltest die Schule abbrechen, hat dich die Schule nicht interessiert oder warst du so ein bisschen wilder in der Zeit?
Nein, ich weiß gar nicht mehr. Das ist jetzt wirklich die wahre Intention. Ich glaube, ich wollte weg aus dem Umfeld, dem Umfeld in Niederösterreich und wollte Geld verdienen, wollte in die Stadt und wollte, ich wollte von dort weg und da hat die Schule dann im Prinzip auch gleich darunter leiden müssen. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass ich zurück bin, dass ich maturiert habe und habe dann auch kurzzeitig angefangen zu studieren, aber das war alles nicht mein Weg. Ich war immer der was machen wollte und ich habe nebenbei immer gearbeitet, also die unmöglichsten Jobs gemacht und bin also sehr dankbar für diese Erfahrungen, weil ich einfach wirklich weiß, Landbriefträger, Verkäufer, Stadiondienste, Gott, was habe ich alles gemacht? Und dadurch weiß ich aber, wie hart man sich sein Brot verdienen kann. Also diese Zeit als Landbriefträger, das war wirklich im Februar um 4 in der Früh, 5 in der Früh, um 6 kommt der Postzug und dann trägst du mal bis 16 Uhr die Post aus bei Minusgraden. Das ist schon eine harte Schule.
Ja, das glaube ich. Ja. Aber du hast damals da schon gedacht, okay, das mache ich halt jetzt einmal, aber eines Tages wird es die Bühne. Das hast du dir schon gedacht.
Ja, ich habe dann begonnen, Schauspielunterricht zu nehmen, also privat bei einem ehemaligen Burgschauspieler, der Privatunterricht gegeben hat. Und habe dann schon begonnen, also quasi mich mehr und mehr dafür zu interessieren. Und was dann lustig war, eben in einer Pause, also als Briefträger, wo ich da mit meiner Wurstsemmel in Mariansbach, Niederösterreich gesessen bin, war dann irgendwo in der Zeitung ein Inserat, wo Radio Wien Leute gesucht hat für einen Workshop.
Ja.
Und da stand eben auch, dass es keinen Job gibt, sondern dass man einfach nur interessierten Menschen einen Blick hinter die Kulissen des Radios ermöglichen möchte. Und man dachte,
das wäre es jetzt einmal.
Schauen wir mal hinter die Kulissen und schauen wir, was geht.
Ja.
Und 2 Monate später habe ich auf Radio Wien moderiert.
Wirklich wahr?
Ja.
Und wie ist dazu gekommen? Weil da muss doch irgendwer zu dir gesagt haben, probier einmal oder hast du gesagt, ich möchte?
Nein, ich hab so viel Druck gemacht, dass sie einfach es nicht mehr geschafft haben, mich wegzuschicken.
Okay, und das hat nachhaltig gewirkt scheinbar eigentlich, ja?
Du, aber das war ja noch ein ganz ein anderes Radio Wien. Also ich weiß jetzt nicht, ob deine Hörerinnen und Hörer also mit Radio Wien da aus 80er Jahre vertraut.
Ich habe noch gar keine Studien oder keine Daten, wie alt die sind oder so. Aber erzähl mal, das war auf jeden Fall noch kein Formatradio, wie man es heute kennt.
Da gab es noch Autofahrer unterwegs.
Ah, ja, okay.
Da gab es noch Autofahrer von 11 bis 11.30 Uhr. Ja, genau. War dann Punkt 11 das Hausfrauenmagazin und da habe ich zum ersten Mal also quasi am Mikrofon begrüßt, wie Oliver Bayer mit sonorem Organ und Hochdeutsch. Mhm. Und ich habe dann, ja, so tolle Sachen wie Kochrezepte vorgelesen. Und es war wirklich, interessante Interviewgäste gehabt über den Party-Tipp am Samstag und wie gestalte ich das und dieses und jenes.
Aber das ist doch auch nicht so einfach, ist das ja gar nicht, wie es sich jetzt anhört. Das hast du aber sofort mal gemacht alles.
Naja, einfach, aber inhaltlich war es jetzt nicht das, was mich
also nein, das ist schon klar. Das ist primär klar.
Interessiert.
Aber immerhin, ich meine, du hast das so gekonnt, dass die weitermachen haben lassen.
Ja, ja. Also das war eigentlich ein schönes Kompliment für einen damals, war ja 23,
eben, ne? Ja.
24, dass ich eigentlich bis auf das Trainingslager beim Messeradio Wien, das nicht on air ging, weil das war so quasi unser Workshop.
Ja.
Die haben also für die Wiener Messe damals Messeradio gemacht.
Ja.
Und dazwischen waren schon Live-Sendungen mit den professionellen Moderatoren.
Okay.
Also da kam dann Michi Schrenk und Kurt Wotter war wie hießen die alle da vom Autofahrer unterwegs? Rosemarie Isop.
Ich weiß es gar nicht mehr. Also,
du bist mit denen nicht groß geworden, gell?
Nicht so wirklich. Und ich glaube, in Oberösterreich war es ja ein anderes Autofahrer unterwegs.
Nein.
Ach so.
Das war ja durchgeschaltet.
Ach so, ich könnte jetzt so nicht mehr sagen.
Du hast dasselbe Autofahrer unterwegs
wirklich gehabt. Wirklich war, okay. Gut, na dann, aber ich kann trotzdem keinen Namen mehr nennen. Aber ich weiß nur, wie die Signation zum Beispiel geklungen hat. Das weiß ich noch, ja.
Na, sing einmal.
Das ist mein Podcast.
Ja.
Nein,
kann's auch nicht. Oder?
Aber so.
Ja, so ähnlich halt.
Okay.
Aber das war ja das Mantelprogramm. Also, das heißt, das hieß ja damals noch Ö2.
Genau.
Ja. Österreich regional. Und da gab es österreichweit durchgeschaltete Sendungen, wie Autofahrer unterwegs.
Okay.
Und dazwischen waren die Regionalradios.
Ah ja, okay.
Also von 11 bis 11:30 hast du in Oberösterreich mich nicht hören können. Schade.
Richtig, schade.
Aber ab 11:30 dann Autofahrer unterwegs aus dem Funkhaus in Wien hast du in Oberösterreich auch
hören können. Okay,
verstehe. Und dann haben sie sich wieder, dann haben sie so österreichweite Sendungen gehabt und dann zwischendurch, die regionalen Sendungen waren immer nur so kleine, wie soll ich sagen, so Fleckerl, also so.
Ja, ich verstehe schon.
Eigentlich geringfügiger als das Mantelprogramm. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit, hat man einfach mehr auf Regionalisierung gesetzt und seit ein paar Jahren, also schon ein bisschen länger her, Ö2 einfach alle Lokalsender getrennt.
Interessant, okay.
Na schon.
Ja.
Also ich glaube, ich bin doch eher der Moderator.
Ja, könnte man so sagen. Ich bin auf jeden Fall bin ich auf dich aufmerksam geworden, auch als Moderator. Interessanterweise auch dann bei einem Ferialjob, nämlich durch One O'Clock.
Natürlich.
Ja, ja. ja.
Wie könnte es anders
aber
sein?
Aber da kann ich mich erinnern, das war tatsächlich prägend für mich, weil das war so anders für mich damals und das war so vom Tempo, so vom Zugang her und so und es hat mir extrem getaugt. Ich kann mich erinnern, ich habe damals auf 1 Uhr gewartet, dass das losgeht. Nur jetzt fehlen, glaube ich, noch 4-5 Jahre. Was war da dazwischen? Radio Wien bis Ö3? Oder wie bist du zu Ö3 gekommen?
Das war 88, 89 und 1991 habe ich One O'Clock gemacht. Ja, also es waren 3 Jahre.
Ja.
Das war alles, es war Radio Wien und dann der erste Schnupperkurs dann bei Ö3. Und das war natürlich so vom Regionalradio, so ein bisschen mit dem Touch des Provinziellen behaftet und dann eben zu Ö3, wo die coolen Leute waren.
Ja,
und
das heißt, das wolltest du auch.
Und der Musicbox und so und dann kommt halt mein Anzug und mein Marschall daher.
Ach so, wirklich? War das so?
Wenn ich alte Fotos sehe, denke ich mir auch, Jesus Maria, ich bin wirklich die Inkarnation der Geschmacksverwirrung.
Wirklich? Aber wieso? Wieso war das so?
Ich glaube, das ist eine extrem konservative Ader, die ich lange nicht abgelegt habe.
Okay. Weil weißt mittlerweile würde ich sagen, wenn ich das so einen kleinen Exkurs machen darf, du bist sehr gut angezogen eigentlich immer so. Du hast so eine angenehme Lässigkeit, speziell was diese Outfits in was gibt es Neues betrifft.
Naja, die werden wir ja ausgesucht. Ne?
Nein,
du hast doch gesehen. Du, das ist ein langer Prozess. Ich meine, es wäre ja traurig, wenn man sich mit 56 Jahren noch so anzieht wie mit
natürlich. 24. Ja, ja. Aber bei den meisten wird es kommen, so bei dich mit der
Zeit. Na, du, bei mir hat das Alter, wie soll ich sagen, da glaube ich einen positiven Effekt gehabt. Mhm. Aber damals, also es war wirklich diese, durch meine Erziehung, ein sehr konservatives Umfeld, ein sehr bürgerliches Umfeld, und da war alles ein bisschen mit so dem Okuf von Kleiderbauer und Lapper behaftet. Ah.
Okay, ja, verstehe. Und, ja, das ist natürlich, da braucht man Zeit, bis man da rauskommt, ja, das verstehe ich. Ja.
Weil du nimmst ja das, was du von zu Hause mitbekommst, immer als State of the Art mit ins Leben. Mhm. Und bis du dann einmal drauf kommst, dass das alles nicht so ist, wie in der Enge deines Umfeldes.
Das dauert. Das stimmt schon.
Also ich habe da länger gebraucht auf jeden Fall, und ich bin also auch sehr froh über den Schritt, den ich da gemacht habe und mich also von vielen Dingen aus meiner Jugend und Kindheit gelöst habe.
Okay, also du stehst da bei Ö3 mit Anzug und Maschall und sagst, ich wäre jetzt da und würde gern was machen. Und wie ist es dann weitergegangen?
Die Legende mag es so, dass ich also einmal dann ganz furchtbar auf die Goschen gefallen bin. Also Peter Dorner wollte, den ich ungemein schätze oder geschätzt habe, der wollte mich einmal gleich wieder loswerden. Mhm. Und es war halt einfach so, die ersten Sendungen, ja, du kennst das, wie deine ersten Bühnenversuche, wie unser aller erstes Mal, ist einfach, und wenn dann halt zufällig der Chef zuhört, dann kann es halt sehr unangenehm
schwierig
werden.
Sein,
Also der hat mich dann sehr, sehr schnell wieder vom
Mikrofon. Hast du den damals schon so geschätzt?
Ja, nicht, ich meine, der war eine Legende. Mit Dieter Dorner bin ich groß geworden.
Ja.
Und auf einmal sitzt du bei dem im Büro und der macht dich zur Sau.
Ja, weil das wollte ich ja gerade sagen. Ja. Dann musst du das ja schon getroffen haben.
Ja, irgendwie. Aber, und das ist ganz wichtig für mich, 1,5 Jahre später bei einer Weihnachtsfeier. Mhm. Ich war dann mittlerweile in die Nacht verbannt und habe mich dort aber entwickeln können. Mhm. Auch unter der Leitung von Walter Gröbchen.
Wenn man wirklich? Mhm.
Und Dieter Dorner ist irgendwann einmal dann früh aufgestanden und hat dann mich wieder gehört nach 1,5 Jahren. Und bei dieser Weihnachtsfeier ist er hergegangen und hat gesagt, ich habe sie letztens gehört und ich möchte das revidieren. Ich glaube, sie sind ein guter Moderator. Tut mir leid, wegen damals.
Wirklich?
Okay. Das habe ich, glaube ich, in den Jahren meiner Tätigkeit für den ORF habe ich ganz wenige Leute in Chefpositionen erlebt, die einfach durch so eine Aktion meine wirkliche Hochachtung bekommen haben.
Also natürlich.
Das musste das hätte er nicht klar. sagen
hätte
er
nicht
brauchen,
müssen.
Aber er hat sich wirklich definitiv für damals auch entschuldigt, sagt, es tut mir leid, da war ich ein bisschen zu heftig, habe einen jungen Kollegen da vielleicht motiviert, aber hat das revidiert. Okay.
Und für dich hat es sich gelohnt, dass du dran geblieben bist?
Ja, aber es war hart. Also ich habe dazwischen dann wirklich kurzzeitig die Nerven weggehauen, wollte wieder zurück zu Radio Wien. Dort waren sie aber angefressen, weil ich zu Ö3 gegangen bin. Und das sind dann so diese Animositäten, wo du dann auch politisch den falschen Schritt gemacht hast. Mhm. Und das Lustige, die Geschichte von One O'Clock ist ja die, dass Edgar Böhm Ö3-Chef wurde.
Ja.
Und deswegen bekam ich den Auftrag, im Sommer die Sendung One O'Clock als Warm-up zu übernehmen für Thomas Glock. Weil das war an und für sich die Show für Thomas Glock, der wieder zu Ö3 zurückgeholt wurde, wenn man den überhaupt nicht kennt, Thomas Glock.
Ja, sagt mir zum Beispiel ist das Name jetzt zu
nichts mehr. Ne? Er war auch also in den 80er Jahren eine Legende auf Ö3, wirklich großartig. 3x3, Martina Rupp, Thomas Glock. Also der Thomas Glock war wirklich ein Spitzenmoderator.
Okay.
Und der ist dann von Ö3 weg, da gab es irgendwelche Animositäten und Edgar Böhm hat ihn zurückgeholt. Und es gab im Juli einen Programmwechsel. Und da sollte um 13 Uhr One O'Clock mit Thomas Glock starten.
Ja.
Aber Thomas Glock hatte noch Verträge und konnte erst im September. Und Edgar Böhm hat sich gedacht, naja, da lassen wir den Jungen ran. Der soll einmal 2 Monate Vorprogramm machen. Nur ich habe in 2 Monaten One O'Clock die Marke zerstört. für Thomas
Glock. Ja, oder eigentlich neu etabliert, könnte man sagen. Ja,
ja, mhm. Es war so, dass Thomas Glock dann im Herbst darauf, also das umbenennen musste auf Today, die One O'Clock Show, weil die Marke einfach so stark behaftet war. Ja,
verstehe.
Und wir durften dann ein Jahr später mit der, also immer im Sommer mit One O'Clock zurückkehren.
Mhm. Und er hat das erfunden. Ich meine, das war ja ganz eine eigene Art zu präsentieren, vor allem es war irrsinnig schnell, kann ich mich erinnern, so vom Humor und so von den, ich habe es nur vom Gefühl her so im Ohr, dass da irrsinnig viel passiert ist innerhalb von kurzer Zeit. War das so deine Idee, das so zu machen?
Das war, ich habe damals wirklich die Carte Blanche bekommen und es freut mich ja, dass du das heute so siehst, nur damals war es ein, wie soll ich sagen, ein echter Tabubruch. Also diese Sendung hat ganz stark polarisiert.
Aha, ja, das könnte man vorstellen. Und
also es war, zwei Wochen später war ich knapp vor der Absetzung. Da gab es Protestanrufe. Was soll der Schwachsinn? Wo geht ihr da jetzt hin? Also es hat jetzt wirklich gedauert. Und da kommt dann so quasi die nächste Chefität im ORF, der ich wahnsinnig viel zu verdanken habe. Und das war der Wolfgang Lorenz.
Ah, ja.
Der mit Ö3 jetzt gar nichts, aber der also ja, mit der Programmplanung hier am Königlberg gesessen ist, der gesagt hat, Leute, lasst den machen. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das Programm für endlich mal was nicht angestaubt ist. Das, die Jungen lieben das. Das muss nicht jedem gefallen.
Ja.
Und also er war einer von den Leuten, die in den ganzen Chefetagen sich dafür ausgesprochen haben. Aber ich bin dann also tatsächlich nach zwei Monaten auch so quasi Boulevardmedien, also damals gab es eh noch hauptsächlich die Kronenzeitung, nie in Grund und Boden geschrieben worden. Und endlich kommt Thomas Glock zurück und endlich ist er Ruhe.
Wirklich war
das das war 91. Und dann sind sie aber drauf gekommen, wie dann die Reaktionen wieder, wenn wieder was abgesetzt ist. Auf einmal haben dann alle gesagt, naja, okay, aber das war eigentlich eh ganz lustig. Und dann haben sie gesagt, okay, im Sommer 92, was soll es wieder machen? Und das war dann, glaube ich, dann so eine, da hat sich so viel aufgestaut in mir, dass ich, glaube ich, ein Jahr Ideen gesammelt habe für Juli, August. Das waren ja dann unter Anführungszeichen nur 9 Wochen. Also für 9 Wochen kriegst du ein bisschen was zusammen, wenn du ein Jahr Zeit hast zu überlegen. Und dann, und das war wahrscheinlich der Sommer, an den du dich eher erinnerst.
Ich könnte es jetzt so genau gar nicht mehr sagen, aber ich
das war wirklich ein Feuerwerk.
Ja,
ich glaube, da haben wir rausgeschossen.
Ja, genau, so
wie es in Anrufe, den Walter, der Verwalter, Sushi von Uschi
oder wie das,
kann mich nicht mehr erinnern. Aber das war wirklich so ein, jetzt zeige ich es.
Ja.
Uns, euch allen. Genau.
Ja, das ist gelungen und das war sicher dann der Sommer, weil so genau so, wie du es jetzt beschrieben hast, so habe ich es in Erinnerung.
Ja, das war der Sommer 92, das war die zweite Saison, nachdem ich also in der ersten Saison wirklich Prügel bekommen habe, also nicht nur, aber hauptsächlich und das hat wirklich gedauert ein Jahr und 93 war dann, das war dann so stark, dieser Sommer 92, dass man 93, weißt du, wie mit allen Dingen, die irgendwie ein Hype sind, die so raufgehen. Ich glaube, darf ich das ein bisschen vergleichen mit eurem Kaiser?
Ja, warum nicht?
Na, weil das war genau, der Kaiser war also ein Hype.
Ja,
das ist, da bist du also monatelang, jahrelang nicht daran vorbeigekommen. Aber wenn etwas so stark, so kometenhaft aufsteigt, ist es wahnsinnig schwer, da oben zu bleiben.
Ja, klar, natürlich.
Und das ist, glaube ich, eben dann, nach dem dritten Jahr habe ich dann eben gesagt, okay, das war's, da fällt mir jetzt nichts mehr ein. Ich glaube, da kann ich jetzt nur abbauen und dass die Marke ruinieren. Ich glaube, das war's nach 3 Jahren.
Das ist aber von dir gekommen.
Das ist von mir, ja, das ist von mir gekommen. Mhm. Ich habe dann so quasi, waren viele sehr enttäuscht und eher auch angefressen auf mich, dass ich dann das habe sein lassen. Weil, das war dann 93, weil dann der liebe Wolfgang Lorenz gemeint hat, na, machen Sie das doch im Fernsehen. Und dann kam Montevideo.
Verstehe. Ach so war das. Okay. Ja,
genau.
Ah ja. Ja, und Montevideo war grundsätzlich auch ein Erfolg, aber hat sich halt schwerer getan, weil Fernsehen dann doch nochmal was anderes ist. Kann man es so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen. Ich glaube, es war nur der falsche Sendeplatz und das ist auch so in der Verklärung der Geschichte. Jahre später wurde das dann irgendwo in der Nacht wiederholt und hat vorrangige Marktanteile und Quoten
gehabt. Ja, und es gibt eine Folge auf YouTube, die habe ich jetzt in der Vorbereitung geschaut und es hat immer noch was, finde ich schon. Es gibt diese Folge mit Heino, gibt es auf YouTube, falls dich interessiert.
Ja. Das war der, aber der war so professionell. Ich glaube, das war hier im Königlberg, wo ich ihm gesagt habe, Herr Heino, ich weiß gar nicht, wie er wirklich heißt, aber ich habe nicht Herr Heino gesagt, sondern ich habe ihn mit seinem richtigen Namen angesprochen. Ich würde das gerne mit der Sonnenbrille machen. Mhm. Und er hat gesagt, nein, das tut er nicht. Sag ich, nein, passen Sie auf, ich mache das anders. Sie haben eine zweite und die Kamera schwenkt zu mir. Ich habe die Sonnenbrille, gebe sie Ihnen wieder ins Off und Sie tun so und sagen, ah, das finde ich lustig. Ja, ja, war er sofort dabei.
Okay.
Der Mann war höchst professionell.
Ja, das glaube ich. Mhm.
Aber er hätte niemals auf Sendung die Brille abgenommen. Ne?
Ja.
Mhm. Aber ich habe gesagt, das will ich auch gar nicht. Das wäre ja gar nicht lustig. Aha. Viel lustiger ist
es, ja, wenn
ich mir die blöde Brille anschaue und ihn dann wieder zurück.
Ja, genau, genau.
Mhm. Und man überhaupt nichts sieht und jeder tut so, als ob. Du, Montevideo hat einfach lange gebraucht. Das ich glaube, wir haben uns da einfach keine Freunde gemacht mit zum ersten Mal politischer Comedy, also was heute als Polit-Comedy.
Ach so, glaubst du, dass es damit auch zusammengehängt hat?
Naja,
dann, ja, wahrscheinlich auch. Ich hätte jetzt einmal gesagt, das waren natürlich auch ein bisschen andere Sehgewohnheiten. Natürlich ist es schon sehr trashig, speziell für die damalige Zeit.
Ja.
Und der Sendeplatz war halt auch, oder?
Der Sendeplatz Sonntag 17.10 Uhr war der falsche.
Ja, glaube ich. Ja.
Das haben sie dann aber auch gewusst.
Mhm.
Naja, nur es war dann halt schon so, dass... Also die politischen Sachen, wie wir begonnen haben, den Wahlkampf 1994 aufs Korn zu nehmen und die Wahlplakate.
Mhm.
Und das war noch eine andere Zeit.
Ja.
Also damals ist Franz Vranitzky in den Wahlkampf gegangen mit, wie war das? Kinder und Beruf dürfen kein Widerspruch sein, glaube ich, so war der, oder war der Slogan. Und seine Frau hat damals im Profil ein eher unglückliches Interview gegeben und hat sich zu dem Satz hinreißen lassen, wenn die Jugendlichen öfter auf den Golfplatz gingen, hätten sie keine Drogenprobleme.
Wirklich?
Ja. Und ich weiß noch, ich glaube, das war der Clemens Heipel, weil wir haben dann immer Woche für Woche die Sujets der wahlkämpfenden Parteien aufs Korn genommen.
Aha.
Und wir haben natürlich dann das Vranitzky-Plakat hergenommen und der Clemens hat den Slogan kreiert, Golf und Drogen dürfen kein Widerspruch sein. Okay. Und das kam damals nicht gut.
Naja, das ist ja verständlich. Wobei man schon
das sagen ist muss, verständlich.
Naja, man muss sagen, auf der einen Seite, wenn Stermann und Christian das heute machen würden, würde niemand irgendwas sagen. Ne? Aber es war halt schon noch ein bisschen eine andere Zeit.
Ja, aber Stermann und Grissemann waren lustigerweise damals in den Anfängen, die waren bei Montevideo schon dabei, die haben Beiträge für Montevideo gemacht.
Okay, ja, Montevideo zum Beispiel habe ich gar nicht so intensiv mitbekommen wie One O'Clock. Ich habe schon und so weiter hin wieder geschaut und so, aber Stermann und Grissemann hätte ich jetzt nicht so am Schirm gehabt, ehrlich gesagt.
Nein, das war auch jetzt nicht so quasi, dass sie da Protagonisten der Sendung waren, aber sie haben damals eben schon noch, glaube ich, Salon Helga lief ja damals schon.
Ja, wahrscheinlich.
Mhm. Und sie haben also quasi noch Kapazitäten frei gehabt für andere Sendungen, Beiträge zu machen. Die haben eine großartige Geschichte gemacht. Da hat Elmar Oberhauser den runden Tisch moderiert und wir haben eine Home Story unter Anführungszeichen bei Elmar zu Oberhause. Und da sind wir in das Studio eingebrochen, ich meine, das wäre heute alles wirklich nicht mehr denkbar, haben die Deko vom runden Tisch aufgebaut, haben dort irgendwie so Suppenteller, eine Kuckucksuhr an die Wand gehängt und haben sogar, als würde Elmar Oberhauser auch zu Hause so wohnen.
Okay.
Und und da waren einige Anspielungen, persönliche Anspielungen dabei. Der Beitrag ist nie on air gegangen.
Nachdem ihr damals ja schon so, ich sage jetzt mal so ein Wort, edgy wart, stellt sich natürlich die Frage, wo habt ihr das her gehabt? Was waren damals so deine Vorbilder? Was hast du selber geschaut?
Ja, ich war sehr stark beeinflusst durch den amerikanischen Markt. Ich war 1990 zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten und habe dort ein Radio erlebt und ein Fernsehprogramm erlebt, das ich so nicht kannte.
Ja.
Und ich war natürlich extrem stark beeinflusst durch David Letterman. Weil der halt einfach, und ich rede aber von der Show, von der Late Late Night, also nach Johnny Carson, also als er noch bei NBC war, wo er wirklich sich um halb eins in der Nacht oder so überhaupt nichts gepfiffen hat.
Okay.
Und diese bedingungslose Art, dieses Trashige, dieses wir machen einfach und das sind einfach gut eingespielte Menschen, die miteinander interagieren, das hat mich einfach wahnsinnig stark beeinflusst, weil ich mir denke, Wahnsinn, das ist wirklich lustig, das macht richtig Spaß, sich das anzusehen, wenn Menschen authentisch miteinander Unfug treiben und das ist das, was wir auch in Montevideo versucht haben. Und das ist uns, also natürlich auch nicht jede Sendung und nicht immer, aber das ist uns über weite Strecken dann doch ganz gut gelungen.
Ja, schon, finde ich schon. Wieso warst du in Amerika aus anderen Gründen? Du bist nicht, weil du einmal das amerikanische Fernsehen sehen wolltest dorthin?
Nein, ich habe mich immer für die USA interessiert.
Also einfach Urlaub?
Einfach, wenn du möchtest, einfach Urlaub. Ich wollte einfach in die USA.
Und
das war einfach für mich so... Wow, das geht aber echt alles anders. Und ich meine, One O'Clock hat ja im Prinzip auch, weil du sagst, das Tempo, das habe ich ja alles auf amerikanischen Radiostationen gehört.
Verstehe.
Wie man einen Jingle einsetzt, wie man über einen Donut redet oder nicht redet, wie man einen Stinger einsetzt, wie man einfach eine Dramaturgie für eine Radiosendung macht. Und man ist halt, das ist das Schöne beim DJ-Radio.
Ja.
Und ich glaube, das war ja auch One O'Clock. One O'Clock war ja eine DJ-Sendung. Das heißt, wir sind ja nicht mit den alten Technikern im Funkhaus gesessen, haben Zeichen gegeben. Und dadurch hast du ja, das ist ja wie wenn du selber fährst oder jemandem den Weg vorgibst. Und das heißt, du bist Moderator, du bist der Autor der Sendung und du bist auch der Regisseur.
Okay, ja.
Und ich glaube, das zusammen hat diese Sendung damals ausgemacht. Ja,
das kann gut sein. Mhm. Wer waren denn da überhaupt die anderen, wenn du sagst, ihr?
Nee, bei One O'Clock habe ich mir halt den Redakteur Klaus Hör, das war ja auch, dass der aus dem, dass da hinten einer mitredet. Das war ja schon einmal der Tabu, wie so
Wetter.
Und man hört ihm so schlecht, er locht immer nur im Hintergrund. Aber das war dieser Morning Zoo. Alles das, ich meine, was in Amerika wirklich jeder Station gang und gäbe ist, war bei uns alles, darf er denn das?
Ja.
Und wir haben einfach damit einfach einen Nerv getroffen.
Ja, schon. Ja, ja, auf jeden Fall.
Und es war irgendwann, ich kann mich erinnern, das war der Haubenkoch Buchinger, der immer zu Silvester arbeitet. Und wir haben irgendwann einmal Silvester gefeiert, mitten im Sommer, weil wir gesagt haben, ja, zu Silvester haben wir keine Sendung, aber wir wollten einmal eine Silvester-Sendung machen. Und haben dann wirklich, also bis um 2 Uhr war Mitternacht, da haben wir dann Bummerin und und der Buchinger hat mich dann Wochen später getroffen bei einer Veranstaltung und hat gesagt, er hat das so toll gefunden, weil er musste Silvester immer arbeiten. Er hat nie was von Silvester. Ja. Das war sein schönster Silvester im Juli oder August.
Okay.
Und ich glaube, diese Dinge, heute wäre das echt nicht möglich in diesem ganzen Formatradio. Und ich habe das Formatradio dann auch wirklich, das war nicht meins, das war dann der Untergang. Also dass ich dann aus Deutschland zurückgekommen bin, Ende der 90er Jahre, wie sich das neue Ö3 etabliert hat, da hatte ich zwar den Namen, war da auch sehr gefestigt in dem System, aber ich glaube, dort habe ich mich dann als Radiomoderator nicht mehr als das etablieren können, was eigentlich Anfang der 90er Jahre war.
Ja, du hast ja überhaupt nicht mehr die Kompetenz gehabt über Sendung, oder?
Richtig.
Ja.
Ja. Mhm. Du hast, das Schöne am Radio war eben Bühne. Ich konnte in One O'Clock Schauspieler sein, ich konnte in One O'Clock Regisseur sein, ich konnte Kabarettist sein. Und das war dann, wir spielen die Hits, wir spielen noch mehr Hits, wir haben den schnellsten Verkehrsservice. Ich habe das wirklich nachträglich gesehen, nicht mehr leibend gefunden, aber da kommen wir wieder zu diesem Konservativismus. Ja, bist du wahnsinnig, so eine Position gibt man doch nicht auf.
Aha, das war schon für dir Thema.
Sicher.
Okay, aha. Und dadurch hast du einfach, ich sage jetzt mal, halt einfach weitergemacht.
So. Ja.
Und verstehe.
Ich will es aber jetzt nicht irgendwie so, ich habe damit gut verdient.
Ja,
ganz. Und ich habe das alles ausgenutzt. Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, ich bin ein Opfer, ich bin selber schuld.
Ja, schuld.
Aber
würdest du aus heutiger Sicht nicht mehr?
Oh ja, weil ich es eben nicht kann, sonst hätte ich es getan. Weil alles, was ich erreichen wollte, habe ich getan.
Ja, okay.
Nur
ja.
Es ist dann irgendwann einmal, bist du mit der Punze des Ö3-Moderators behaftet und dann kommst du daher und sagst beim Veranstalter XY, wo, ich weiß nicht, der Hader, der Dorfer und ich weiß nicht, alle spülen und auf einmal kommt daher Bayer von Ö3
ja, mit natürlich.
Dem Kabarettprogramm daher.
Ja, verstehe. Dann ist dann natürlich ein anderer, oder da schwingt mehr mit.
Weißt
ja.
du, was ich meine?
Ja, sicher.
Und das ist, bist du jemals in Braunau aufgetreten, im Gug?
Nein, aber ich kenn's.
Du kennst es. Und da gibt es, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, jetzt ist er schon in Pension, der Herr Mandl. Und das ist also mittlerweile einer der mir sympathischsten Veranstalter, weil der hat die Schlagerschlachtung jahrelang abgelehnt. Einfach per se, weil er gesagt hat, bei mir, Ö3-Moderator, kommt nicht sicher ins Haus. Nicht. Der programmiert so, oder hat programmiert, ich glaube, er ist schon in Pension. Der hat so liebevoll programmiert und hat genau geschaut, wer bei ihm auftritt. Und dann hat er immer mehr und mehr mitbekommen, dass Veranstalter gesagt haben, du, das mit diesem Schlagerprogramm von dem Bayer, das ist eigentlich ganz lustig.
Ja, okay.
Und der hat sich ins Auto gesetzt, ist ins Stadttheater gefahren für einen Abend, um sich das anzuschauen.
Okay.
Um sich davon, das schauen wir mal.
Ja, ja.
Am nächsten Tag hat er es gebucht. Und ich habe, der hat das dann im ein-, zwei-Jahres-Rhythmus, weil das hat wirklich gut funktioniert,
okay, ja.
weil das ein etabliertes Theater war und einfach die Leute gekommen sind,
ja,
weil sie wissen, wenn der Mandl das programmiert, dann schauen wir uns das an, sonst wär's dann nicht. Und so habe ich mir aber das Publikum erspielen können.
Okay. Warum spielst du es eigentlich nicht mehr?
Ich habe es 10 Jahre gespielt.
Also ja, aber gab es nicht das nur, das, oder hast du das Gefühl gehabt, es kommen weniger?
Nein, es kamen immer, also
du wolltest das nicht riskieren, dass weniger kommen.
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, irgendwann einmal wird es nach 10 Jahren, also wirklich von den Nullerjahren bis, ich weiß nicht, weil ich glaube, das ist länger als 10 Jahre.
Ja,
und ich habe es auch immer weiterentwickelt.
Ja, ja,
also genau. Also das ist ja das am längsten geprobte Kabarettprogramm, das es je gegeben hat.
Ja.
Und irgendwer hat dann gesagt, ja, du musst jetzt ein zweites Programm machen. Und ich habe gesagt, nein, ich habe das erste auch nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ich mache ein Kabarettprogramm, sondern das ist mir passiert. So wie mir viele Dinge passiert sind, die ich dann, weil ich gespürt habe, sie funktionieren, gemacht habe.
Ja.
Und deswegen aber jetzt nicht das hauptberuflich machen
wollte. Ist dir, was gibt es Neues auch passiert, um das einmal so als Überleitung zu verwenden?
Definitiv.
Ja, sag definitiv, mal, wie ist das zustande gekommen?
Ja, das war im Prinzip, schau, reden wir ehrlich.
Ja.
Irgendwer im ORF ist auf die Idee gekommen zu sagen, machen wir genial daneben.
Ja, schon.
Okay, und dann haben wir begonnen, das so zu verkleiden. Also ich nicht.
Ja, ja. Ich finde, es ist ja alles total legitim. Okay, aber sag einfach, dann ist ja, hat jemand gesagt, okay, wir müssen so ein bisschen was, müssen wir schon. Wir müssen
was machen. Also das am Anfang, die ersten Sendungen 2004, da musste ich am Anfang einen kurzen Monolog mit tagesaktuell, was gibt es Neues? Hat sich jemand schon mal gefragt, warum diese Sendung, was gibt es Neues?
Ich schon zum Beispiel.
Weil ich am Anfang 2004 fünf Sendungen irgendwie halblustige Sachen erzählt habe mit Zeitungsausschnitten.
Ach so, ein Stand-up.
Ja, also Stand-up ist im Prinzip vermessen, das war schrecklich. Und dann haben wir das Rateteam vorgestellt und dann hat es immer geheißen, es müssen immer wochenaktuelle Sachen gefragt werden. Das geht aber nicht.
Weil ja eben, du kannst ja nicht voraufzeichnen und so weiter. Nein,
völlig absurd. Also das heißt, die ersten Sendungen haben wir uns inhaltlich eher mal erhängt. Und dann hat man aber sehr schnell gemerkt, es funktioniert und also dieser schreckliche Stand-up muss weg, weil der lenkt nur ab von dem, die Leute wollen sehen, wie Michael Nevarani und Viktor Gernot sich die Wuchtel zuschieben und nicht wieder Bayer halblustige Sachen erzählt, nur damit wir so tun oder dem Herrn Balder keine Lizenzgebühren zahlen müssen. Und dann kam natürlich auch wieder das Österreichische, das ist so, oh, die Spaßtruppe da, Bayer und seine halblustigen Kabarettisten, schauen wir doch nach Deutschland, das ist heller von Sinn. Nein, nein.
Wirklich? Weil ich habe das, zumindest das habe ich immer gefunden von Anfang an, dass das irgendwie mehr Charme hat als das Deutsche.
Rudi, die ersten Wochen, Monate waren auch, also wir waren mehrmals von der Absetzung bedroht. Wir haben ja nur 6 Folgen gehabt.
Aha.
Und dann hat es also Stimmen im ORF gegeben, die auch gesagt haben, naja, mehr Aha. Quote als eine eingekaufte Serie hat das nicht.
Und das war dann auch so, oder wie?
Naja, es ging nur darum, ich habe dann den damaligen Programmdirektor, oder war das noch Programmintendant, zu der, ich weiß es gar nicht mehr, den Dr. Skolik, bei einer Veranstaltung getroffen und hat gesagt, ich habe, was soll ich machen? Mir sagt jeder, das soll ich wieder absetzen. Und ich sage, lieber Herr Dr. Skolik, wir haben wirklich, also in diesem Rateteam sitzen die Besten der Besten, die wir in Österreich in der Kabarettlandschaft haben. Ich brauche Ihnen jetzt wirklich nicht die Vorzüge von Gernot Nirvarani und wie sie alle heißen da aufhören, aber wir brauchen Zeit. Wir müssen uns etablieren.
Ja,
und ohne Zeit werden wir es nicht schaffen. Jeder ist nervös, wir haben das Damoklesschwert des Plagiats aus Deutschland über uns schweben. Der hat gesagt, okay, 2005, im Sommer, Sie gehen als einzige Sendung nicht auf Sommerpause, ich spiele Sie den ganzen Sommer durch. Sie haben keine Konkurrenz.
Wirklich
wahr? Beweisen Sie es mir. Ja. Und Sommer 2005 war der einzige Sommer, in dem wir mit Was gibt es Neues nicht auf Sommerpause waren. Das war das erste Jahr, wir sind im November 2004 gestartet. Und das war die Geburtsstunde von Was gibt es Neues nach einem Dreivierteljahr.
Okay, also du meinst jetzt inhaltlich so, wie man es heute kennt.
Ja, weil wir auch begonnen haben, weil was passiert ist. Und das war die Geschichte mit diesen, die habe ich schon öfters erzählt, also das ist keine exklusive Geschichte.
Ja, okay.
Mit den Schweißpads von der Eva Marol.
Ah doch, da ist irgendwas, genau, ich
weiß. Wir mussten dreimal beginnen, weil man hat ja so Schweißpads da an den Achseln, damit man die Schweißflecken nicht sieht im Fernsehen. Und der Eva ist das verrutscht und sie hat das thematisiert und das war wahnsinnig lustig. Und dann hat sie es gerichtet, dann haben wir noch einmal angefangen. Und dann haben sie wieder angefangen mit Schweißpads. Dann ist die Regisseurin schon, bitte, das wird nicht auf Sendung sein, da kann sich nicht darauf beziehen. Und je mehr ich dann gesagt habe, bitte nicht mehr davon reden, und das war dann schon, wir haben zum dritten oder vierten Mal mit der Aufzeichnung begonnen, desto lustiger wurde es.
Natürlich, genau. Ich glaube, das kenne ich sogar. Die Geschichte war irgendwie bekannt. Ist
legendär.
Ja.
Und dann war das Problem, dass wir im Endeffekt zu wenig Sendezeit hatten und dann der Varane sagt, na, dann lasst es alles drehen. Und dann war so noch die Einstellung, das kann man doch nicht machen, wir können nicht viermal mit der Sendung beginnen. Und ich habe dann auch sofort gesagt, ey, wo noch Glocke schon, doch, du.
Ja.
Fang viermal mit der Sendung an, spiel das, weil das ist das Lustigste gewesen von der ganzen Show.
Ja, klar.
Und genau so war es. Und plötzlich hat sich das merken die Leute.
Ja, genau. Und dann, ich glaube, daher kommt jetzt da der Spirit, dass es im Prinzip gar nicht um die Fragen geht.
So ist es.
Ja.
Und wir haben dann einfach mit den neuen Rubriken, die es in Deutschland nicht gab, deswegen fand ich das so unfair, dass man, weil die Idee selber, hat doch der Herr Balder nicht erfunden. Das ist ein französisches Format.
Aha, okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja oft so bei so Sendungen, da gibt es halt, ich sage jetzt einmal, überhaupt die Idee, dass so Fragen beantwortet werden im Fernsehen, ist ja per se nicht so, wenn ich das so sagen darf, ist ja per se nicht so neu, oder?
Eben, ich glaube, es geht nur darum, was du draus machst. Und das war mein Argument. Und daran sehe ich, an dem damaligen Argument sehe ich, wie alt die Sendung ist. Weil mich ein Journalist eben auch damit konfrontiert hat. Und ich habe ihm dann gesagt, schauen Sie, die Briten haben Fußball erfunden und trotzdem wurde Griechenland Europameister. Jetzt weißt du, wie alt die Sendung ist.
Ja,
verstehe. Das war damals eine aktuelle Meldung.
Ja, okay.
Otto Rehhagel.
Ja, verstehe. Und das läuft jetzt, wie lange mittlerweile?
Naja, rechnet ja aus, November 2004, jetzt haben wir 2022.
16, 18 Jahre.
Jawohl,
18 Jahre. Okay, und die Quoten sind
super.
Ja,
sind wirklich gut.
Ja.
Also das ist cool. Da kann man jetzt nichts sagen.
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, gratulieren kann man da an dieser Stelle eher. Ja.
Du, wie gesagt, ich bin ein Teil der Sendung. Ich weiß, dass also ohne die, das ist ein Miteinander. Du kannst eben, wenn wir beim Fußballvergleich bleiben, du kannst nicht allein nicht Fußball spielen, sondern wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team und die Sendung ist so gut wie das Rateteam. Und wie gesagt, ich kann als Moderator nur meinen Beitrag leisten und ich glaube, der geht eh meistens in die Richtung, dass ich die du bist ja auch ein Teil des Rateteams, dass ich also, euch vorher wahrnehme und einfach schon auch weiß, wie ich provoziere. Und manchmal geht es wirklich nicht um die Frage, sondern manchmal sind es echt nur 5 Minuten, wo man auf mir herumhacken kann.
Ja, das stimmt. Und ich finde, wenn ich das wirklich an dieser Stelle, ich möchte das schon mal sagen, ich finde, dass du wirklich das sehr gut machst.
Du, wie gesagt, es ist eben das, selber seine Rolle zu finden, weil in Wahrheit natürlich denke ich mir immer so, ach Gott, wie gerne würde ich so quasi da drüben sitzen und wäre auch ein bekannter Kabarettist geworden und so weiter. Aber ich bin es nicht geworden. Und ich glaube, dass sich mit dem auseinanderzusetzen und das zu machen, was seine Bestimmung ist, und damit dann nicht zu hadern, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil.
Googlest du dich selber?
Nein.
Nein.
Und zwar, ich habe das in den Anfängen, also nein, es waren gar nicht die Anfänge, ich habe das einmal gemacht und das ist wirklich Jahre her. Jahre. Und das ist furchtbar.
Ja, magst du es nicht, ne?
Nein, vor allem, wenn du jetzt mal über die ersten Suchergebnisse weggehst und dann irgendwo Meldungen in Foren liest, Sachen über dich, wo du sagst, what? Seid ihr alle noch ganz, seid ihr echt noch gut beieinander? Und das habe ich mir damals, es ist wirklich lange, lange her, ich habe mir geschworen, ich google mich nie mehr wieder.
Okay.
Einfach aus psychohygienischen Gründen.
Ja. Nein, das verstehe ich gut. Ja.
Ja. Und ich weiß, es gibt die liebe Kollegin Remy Gazi, die hat das auch mal gemacht und die hat sogar über dieses Erlebnis in ihrer Show auf FM4 moderiert. Und sie war wirklich fix und fertig.
Ja.
Und sie hat gesagt, oh my God, und das ist so, also such, she read so many mean things about her. Und ich habe sie so gut verstanden. Nein, man darf das nicht machen.
Ja.
Also bis auf die ersten Links vielleicht, oder kommst du eh auf deine eigene Homepage.
Ja,
aber genau. aber alles, was tief drunter, also es gibt so viele böse Menschen da draußen.
Ja, schon. Das ist ja jetzt so ein viel diskutiertes Thema mittlerweile, der Hass im Netz. Ich bin nicht ganz sicher. Hast du das Gefühl, der Hass wird mehr? Also jetzt nicht im Netz, sondern...
Ich glaube nicht, dass er mehr wird. Ich glaube nur einfach, er hat viel mehr Öffnungen, um rauszuströmen.
Ja, genau.
Weißt du, das gab es immer. In den 80er, 90er Jahren, da gab es das berühmte Telefonprotokoll. Und das haben also wirklich nur die Chefitäten bekommen, also wo also quasi Leute angerufen haben, das ist eine Zumutung, dafür zahle ich keine Gebühren. Und auch Beschimpfungen, da hast du alles dabei haben können. Aber das haben dann eben die Chefitäten gelesen und das war so quasi immer unter Verschluss.
Ja.
Und ab und zu hat dann jemand, wenn du ihn gekannt hast und der Zugang zum Telefonprotokoll hatte. Und das war im Prinzip die Kommentarleiste von Facebook.
Ja, genau.
Und das hat damals keiner gelesen.
Genau, ja.
Und heute liest es jeder. Und es gibt einfach so viele Kanäle und so viele Ventile. Das ist mehr geworden.
Ja, und das ist, ich finde aber, das finde ich schon eine interessante Frage, der Hass, ich sage jetzt mal so, ist ja eher abstrakter Begriff, aber trotzdem, ob der Hass durch diese Kommentarspalten und so weiter mehr wird oder ob es nur mehr abgebildet wird
dadurch. Ich glaube, es wird nur mehr abgebildet, weil es einfach, weil es leichter geworden ist.
Ja,
früher hast du zumindest doch den Telefonhörer in die Hand nehmen müssen und mit einer Wählscheibe oder mal mit 0222 schon einmal ein paar Sekunden gebraucht hast, in denen dein Ärger über das, was du im Radio oder Fernsehen gesehen hast, vielleicht schon abgeebbt ist
und
dann hast du eine Warteschleife gehabt, in der du wieder vielleicht aufgelegt hast, weil du das eh überlegt hast oder weil gerade die Datei Eierkocher geleitet hat. Und jetzt ist es, du setzt die hin, back, 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 und weg ist es.
Ja, genau.
Und ich glaube, diese Unmittelbarkeit, ich glaube, dass es den Hass immer schon gegeben hat, aber er wird halt jetzt wirklich mehr und mehr abgebildet. Und das heißt nicht bitte, dass ich mit Kritik nicht umgehen kann. Also jeder kann mir sagen, hey, das gefällt mir nicht, das finde ich nicht lustig. Aber man braucht nicht irgendwie über das Rateteam Sachen über die Kolleginnen und Kollegen oder mich sagen, die einfach überhaupt nichts mit der Leistung zu tun haben.
Ja.
Ich brauche auch nicht lesen, ob ich mit Alopezie, also sprich meine Haarlosigkeit, ob ich überhaupt noch im Fernsehen arbeiten darf.
Okay.
So, weil ja, das Aussehen ist im Fernsehen ja schon auch wichtig.
Ne? Wirklich was? Ja, das ist natürlich schon.
Es gibt alles. Also ja, wie gesagt, man, okay, das will ich mir alles nicht durchlesen,
ja,
weil wie gesagt, man kann über alles diskutieren, ob das gut, schlecht, moderiert, lustig, nicht lustig ist, für alles offen, aber gewisse Sachen diskutiere ich nicht.
Wie informierst du dich generell so über das Weltgeschehen?
Hauptsächlich über das Internet. Also Print ist wirklich komplett weg, aber du kannst alles abonnieren und ich bin auch mittlerweile also der Überzeugung, dass man sich ein paar Zeitungen suchen muss, für die man bezahlt,
ja,
dass man den Content auch bezahlt und dass man diese Printmedien auf diese Art und Weise unterstützt. Und ja.
Was ist das bei dir?
Das ist New York Times, das ist der Spiegel, das ist in Österreich die Tageszeitung Kurier.
Ja.
Und ja, den Standard gibt es noch, also auf diese Art und Weise. Und die anderen versuche ich einfach so zwecks Abschmecken des Spektrums auch zu konsumieren. Aber
da hast du dann, weil das sind eh schon relativ viele, die hast du alle im Abo, die du gerade okay.
Die habe ich im Abo.
Das ist aber dann viel. Wie viel
Zeit? Ja, gut, aber ich lese jetzt nicht jeden Tag
10 Artikel. Schon klar, aber wie viel Zeit verbringst du so am Bildschirm?
Ja, viel zu viel.
Ja,
wirklich
schon.
Viel zu viel. Wirklich viel zu viel. Also ich bin definitiv ein Smartphone-Junkie und Computer-Junkie. Also das ist leider, das ist auch was, wo ich einfach merke, die Welt, jeder ist mit seinem Smartphone beschäftigt und ich auch. Also.
Okay. Was sind so deine Apps? Bist du auf Instagram? Bist du nicht?
Nein, also da, ganz bewusst nicht. Ja, ganz bewusst nicht. Ich habe, und ehrlich gesagt, auch Facebook bediene ich nicht mehr. Also ich aktualisiere das auch kaum. Ich habe auch auf Facebook, auf der offiziellen Seite, glaube ich, irgendwann im Herbst das letzte Mal auf meiner Seite, das Rateteam von Was gibt es Neues aktualisiert. Ich lasse mich auf das nicht mehr ein.
Okay, ach so, es ist eher nicht so, ich füttere das nicht mehr, sondern eher umgekehrt, du willst gar nicht mehr die Zeit aufwenden, das alles zu schauen.
Ich will die Zeit nicht mehr aufwenden und ich will mich auch mit den Reaktionen nicht mehr auseinandersetzen. Es ist so, du willst irgendwie etwas Gutes posten. Ich bin da zum Beispiel in einem Radreiseforum und da hat einer irgendwie, der jetzt auch in Thailand unterwegs war, und der hatte dieses Hundeproblem. Das ist in Südostasien wirklich ein massives Problem. Und der hat halt gefragt, was macht's ihr, die in Südostasien mit dem Fahrrad unterwegs seid, was macht's ihr gegen die Straßenhunde? Das sind wirklich gefährliche Situationen stellenweise. Und ich habe halt so meine Tipps reingeschrieben und auf einmal merkst du, ja, aber das kann man doch so nicht machen, das würde ich nicht machen und jeder weiß alles besser und es ist nicht irgendwie sofort, jeder versucht irgendwie zu zeigen, ich war's das und ich bin gescheiter und wie kannst du sowas behaupten? Und denkst du, Ich will da nichts damit zu tun haben. Da hat einer gepostet, dass eine 50-jährige Mutter, die schon ein bisschen bedient zu sein scheint, hat eine tolle Radreise gemacht. Und der hat gesagt, sie ist nicht so affin, ich stelle für sie diese Fotos von ihrer Radreise durch Skandinavien online. Das waren wirklich schöne Fotos und da war diese 50-jährige Frau, die da einfach völlig glückselig mit ihrem Fahrrad durch Norwegen und sonst was. Und zur Illustration haben sie auf Google Maps die Route eingegeben, aber im Automodus. Und dann war so ein Auto-Emblem. Dann schreibt einer dazu, aha, ich habe ein Auto gesehen, seid ihr das mit dem Auto gefahren und nicht mit dem Fahrrad? Und davor sind aber Dutzende Fotos mit einer fahrradfahrenden Frau, die völlig glückselig irgendwie sich aufgerafft hat, eine 6000 Kilometer Radtour über mehrere Monate zu machen. Und das ist Facebook, das ist diese Dynamik, ich mag das nicht mehr.
Wie viel Zeit verbringst du dann auf dem Rad? Das ist schon so dein wirklich großes Hobby.
Ja, aber es geht nicht ums Rad, es geht ums Reisen. Das Rad ist nur Mittel zum Zweck.
Ach so. Ja. Dir geht's ums Reisen.
Ja.
Ach so, das habe ich eigentlich so gar nicht.
Ich weiß, das wird auch immer der Sendung, Radl. Ja, das Rad ist wichtig.
Ach so.
Weil es eine andere Form des Reisens ist. Ich bin immer, so seit ich einen Reisepass habe, einen eigenen, bin ich unterwegs gewesen. Und damals war es halt Interrail, Eurotrain, dann irgendwann mal das Flugzeug. Ich liebe es, unterwegs zu sein, ich liebe es zu reisen. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, das beste Tempo ist am Fahrrad. und die Reduktion des Lebens. Einfach fünf T-Shirts zu nehmen, fünf Unterhosen, fünf Paar Socken, alle fünf Tage musst du dann waschen. Und das stopfst in 3, 4, 5, je nach Klimazone, hast dann mehr oder weniger Taschen dabei. Und das ist dann dein Leben für die nächsten 4, 5, 6 Wochen.
Okay. Du warst jetzt gerade in Thailand, wenn du nicht täuscht. Ja. Und wie läuft das dann ab? Hast du da eine Route im Vorhinein, die du...
Normalerweise schon, aber aufgrund von Covid habe ich mich jetzt nicht getraut und bin alte Routen, die ich also schon im Navi eingespeichert habe, ich bin sehr viel doppelt gefahren. Mhm. Und das war auch gut so, dass ich jetzt nichts Neues geplant habe, weil dort, wo ich unterwegs war, also bis tief in den Süden von Bangkok, würde ich sagen, nach Chumbon bin ich gefahren und habe dann aber umgedreht, weil dann die Omikron... Maßnahmen Willett wieder verschärft worden sind. Ja, und ich hätte dann noch weiter in den Süden runterfahren sollen und mit einer Fähre zurück nach Bangkok, und ich habe mich nicht getraut auf diese Fähre, weil ich immer dachte, wenn dann ein Corona-Fall, die sind da sehr strikt. Mhm. Meine Angst war nicht, dass ich es kriege oder dass ich krank wäre. Ich bin, und ich stehe dazu, dreifach geimpft. Mhm. Damit habe ich nicht das Problem. Nur die stecken dich trotzdem in Quarantäne. Ja. Und wenn ich am Sohn zu Füten nicht in Wien bin, dann gibt's dann moderiert der Gernot oder der Rudi Schöller.
Ja, insofern hättest du von mir aus gerne gehen können. Aber ja, aber es klingt gut auf jeden Fall. Das habe ich so immer auch gar nicht gewusst. Ich glaube, du bist eigentlich ständig irgendwo in Niederösterreich auf Landstraßen unterwegs.
Also ich bin auch kein Radsportler. Mhm. Das ist ja eben, da redest du dann irgendwann mal in den Medien über Rad und dann kommt sofort dann, wir machen eine 350 Kilometer Sonderrennen zur Charity von ich weiß nicht was nach so und so. Und ich sage, Hans, das schaffe ich nicht. Ja. Aber sie fahren doch so viel mit dem Radl. Sage ich, ja, mit 5 Gepäcktaschen am Tag 60, 70, ja, ich schaffe, früher vor 10 Jahren noch, bin ich meine 130 Kilometer gefahren, wenn es in der Ebene. Mhm. Aber in Wahrheit, das nächste Kaffeehaus ist immer wichtiger.
Ja, ja.
Alles der Press und das heißt nicht, dass ich eine schlechte Kondition habe. Natürlich, wenn du so viel im Freien bist und dich bewegst auf dem Fahrrad, hast du trotzdem mal eine Grundkondition. Ja. Aber ich bin kein Radsportler.
Ja, und dir geht's auch gar nicht um Kilometer und um Leistung, sondern dir geht's eigentlich um das Dinge sehen.
Genau.
Okay.
Und innehalten und einfach, und gerade Thailand um diese Jahreszeit, also Dezember, Jänner, ist die schönste Zeit. Das ist, wenn du in den frühen Morgenstunden, dann bin ich jetzt noch völlig verdreht, weil ich halt dort um 5 Uhr, 6 Uhr aufgestanden bin. Das ist um 23 Uhr beziehungsweise Mitternacht in Österreich. Und das ist einfach diese Stunden bis 10, bis die Mittagshitze dann einsetzt, 10, halb 11. Das sind wunderschöne Momente.
Ja, das glaube ich. Aber du reist nur allein, glaube ich, oder?
Ja, in den seltenen Fällen in Gruppen, gerade am Fahrrad merke ich, das ist schwierig mit den unterschiedlichen Leistungskurven, mit den unterschiedlichen Wünschen nach Unterbrechungen, Pausen, Quartieren, Einfachheit des Lebens. Und vor allem, also jetzt nicht in Corona-Zeiten, aber du bleibst nicht lang alleine. Also du triffst eigentlich immer jemanden und ich habe immer Radreisende getroffen.
Okay.
Das außer ist, heuer. Es war, also heuer habe ich genau einen getroffen. Mit dem bin ich ja 3/4 Stunde nebeneinander geradelt. Und wir waren beide so stolz, dass wir uns getraut haben, das zu machen, weil wir die einzigen waren. Also eine, wirklich die wenige, also ganz zwar. Er hat
das auch das Interrail, Gefühl gehabt. Das Interrail des sportlichen Mannes, Radfahren.
Genau. So ist es. In Thailand. Ja.
Du bist, kann man das so sagen, du bist da generell überzeugter Single auch?
Ja.
Ja. Ja. Eigentlich, seit ich die kenne, so jetzt, wir kennen uns ja nicht so gut, aber irgendwie, eigentlich immer schon.
Und das, ich habe, wie soll ich sagen, ich habe Lebensmenschen und die begleiten mich, aber ich kann dieses Zusammenleben, das Zusammensein, diese Ausschließlichkeit, das habe ich nie geschafft. Und das hat auch Beziehungen dann immer wieder zerstört. Und irgendwann habe ich es dann mal gut sein lassen. Und man kann einfach sich Menschen emotional sehr, sehr hingezogen fühlen, ohne dass man mit ihnen zusammen verheiratet, verlobt oder sonst etwas ist. Also das Commitment macht für mich immer sehr, sehr viel kaputt. Und das Lustige ist, dass ich genau dadurch einfach Menschen gefunden habe, die mir nahe sind. Und ja, lebe aber nicht mit diesen Menschen zusammen.
Okay.
Und ich war halt immer ein nach außen gerichteter Single. Deswegen hat mir ja Corona wirklich wehgetan, weil ich habe ja mein Sozialleben verloren dadurch. Weil ich war immer einer, der Arbeit. Und wenn ich weggegangen bin, ich hatte meine Lokale, ich hatte meine Circles, ich bin nie alleine gewesen. Und aber dadurch, dass man nicht mehr weggehen konnte, dass man nicht mehr zu Premieren konnte, nachher mit bis ich weiß nicht wann zusammensitzt und so, das war mein soziales Leben. Und die anderen sind halt alle nach Hause zu ihren Kindern, zu ihren Familien, haben sich zusammengerottet. Und ich bin da gesessen und
Ja, ist klar. Das ist klar.
Also das hat mir schon dann, wie soll ich sagen, aufgezeigt, dass mein Lebensstil halt also durch Corona sehr, sehr fehleranfällig. Nein, fehleranfällig.
Ich weiß nicht, wie ich es nenne. Ja, ich weiß nicht. Also nicht sehr pandemiekompatibel.
Danke, das ist ein sehr schönes Wort. Nicht pandemiekompatibel. Oder sagen, ich habe Social Distancing schon betrieben, bevor es cool war. Nur da hat es eine andere Freiwilligkeit gehabt.
Ja. Aber du hast nichts geändert oder auch nicht vor, irgendwas zu ändern jetzt deswegen daran, oder?
Nein, weil ich es...
Es passt für dich einfach, oder?
Es passt wirklich.
Ja.
So, wie gesagt, ich bin sonst nicht wirklich allein gewesen. Ich habe immer, im Gegenteil, meine Urlaube und die Reisen waren immer so die Ruhe von der Masse und von den Events und deswegen habe ich das so geschätzt und genossen. Nur, das ist halt jetzt einfach, damit konnte keiner rechnen.
Ja, klar. Und du hast ja immer noch, ich muss das auch noch ganz kurz sagen, du hast ja immerhin eine Menge Dinge der Woche daheim. Ja.
Richtig, das hat mich ja gerettet.
Ja.
Wenn ich da alleine gesessen bin, habe ich halt dann so die Kochlöffelhalter rausgepackt.
Ja. Und ist das jetzt, das hat mich tatsächlich interessieren, ist das jetzt wirklich so, verwendest du das wirklich, also das sagst du das nur?
Das ist jetzt ganz, das ist wirklich exklusiv. Nein, ich verwende es nicht.
Okay.
Das Schlimme ist nur, ich habe das auf Sendung so oft betont, dass mir das so viel Spaß und Freude macht, dass mir dann tatsächlich Leute das privat geschickt haben.
Okay, das kann ich gut verstehen, weil eigentlich hätte sogar ich jetzt das durchaus für möglich gehalten, dass du daheim 5 Eier
Im Gegenteil, und es war mir dann so unangenehm. Und die schreiben das dann ganz lieb dazu. Der Herr Bayer war so begeistert. Ich glaube, dann habe ich jetzt noch eins gekauft und ich schicke ihm, das gehört jetzt ihm. Ich hoffe, dass die Dame das jetzt nicht hört, weil die ist dann furchtbar enttäuscht.
Ja.
Und das haben auch ein paar andere gemacht, aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und es ist halt so, dass es einfach, wenn ihr da im Rateteam auf diesen Dingen da rumhackt, ich meine, das haben Leute eingeschickt, die haben auch Gefühle, Rudi.
Ich weiß.
Und ihr macht euch drüber lustig. Also irgendwer muss dafür Partei ergreifen und das ist halt mein Job.
Verstehe, ne, das machst du vorbildlich. Man kann es nicht anders sagen.
Ja, aber darum sage ich, es ist schon auch ein bisschen die Rolle, die ich da
verstehe. Übernehme. Ah ja, damit hat sich eigentlich der Kreis jetzt ganz schön geschlossen. Hat es in letzter Zeit Dinge gegeben, zu denen du deine Meinung komplett geändert hast?
Meinst du jetzt?
Ich überlege, eigentlich so generell.
Ja, also gerade bei Corona beginnt es jetzt bei mir zu kippen, im Sinne von, ist das jetzt echt noch sinnvoll, was wir da tun? Ich habe wirklich jahrelang die Maßnahmen mitgetragen und fand das alles richtig, ich fand das alles gut. Nur jetzt jetzt muss irgendwann einmal Schluss sein, jetzt müssen wir irgendwo eine Exit-Strategie finden, weil ich mache mir mittlerweile wirklich mehr Sorgen um die junge Generation.
Ja.
Also zwischen 54 und 57 ist nicht viel Unterschied, das fühlt sich ziemlich gleich an. Aber zwischen 12 und 15 oder 12 und 16, das sind alles, das sind ganz, ganz wichtige Jahre.
Ja.
Und wir müssen jetzt wirklich aufpassen, Corona hin, Corona her, und jetzt müssen vulnerable Gruppen beginnen, auf sich zu schauen. Weil es haben sehr, sehr viele auf sie geschaut. Aber jetzt, glaube ich, muss langsam Schluss sein. Und ich glaube, Omikron ist, soweit ich das abschätzen kann, und ich bin kein Virologe, also ich beziehe mein Wissen auch nur durch diese Abos, von denen ich dir erzählt habe, aber ich glaube, das Bild geht in die Richtung, ja, Omikron ist nicht leibend, aber wir überleben es.
Ja.
Bitte gehen wir langsam zurück Richtung Normalität. Das braucht man. Das braucht jeder. Aber ich mache mir jetzt wirklich Sorgen, dass wir eine Generation bekommen, die mit Homeschooling und nicht feiern und schmusen und ich weiß nicht, was da alles wichtig ist in dieser, also ich weiß es schon, aber was die jetzt alle nicht gehabt haben, wir müssen jetzt wirklich schauen, dass jetzt Schluss ist.
Ja.
Außer es kommt jetzt die Killer-Mutante, aber dann, oder Variation, dann haben wir eh ein Problem, aber ich hoffe und glaube es nicht. Und wenn alle vernünftig gewesen wären und wenn diese Welt vernünftig gewesen wäre, hätten wir das Problem schon längst hinter uns. Wenn der Impfstoff gerecht verteilt worden wäre, die Mutationen nicht hätten entstehen können, wenn jeder bereit wäre, seinen Teil zu tragen. Und das ist für mich das Schlimme an Corona. Nicht das Virus selber, sondern die Art und Weise, wie sich mein Verhältnis zu Freunden, Kolleginnen und zu den Menschen allgemein geändert hat.
Glaubst du, ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Jetzt fragst du einen als Pessimisten verschrienen Realisten. Ich glaube, es geht bergab. Und zwar das nächste Problem, der Klimawandel. Uns fliegt das alles bald um die Ohren. Weil wir müssten viel strikter handeln. Weißt du, es ist schön, dass wir alle mit dem Klimaticket, also alle, viele mit dem Klimaticket fahren, aber ich bin eben wieder wochenlang jetzt durch Thailand geradelt. Und solange 60 Millionen Thais so viel Umweltverschmutzung und so viel in die Luft blasen und täglich ihre Hühnerspießchen in Plastik sackeln, es tut mir leid. Ich glaube, jetzt hilft echt nur noch irgendwie, der Planet muss von Aliens okkupiert werden, die ein Gewissen haben und wir sagen einmal, aus Leute, ihr habt es verschissen. Jetzt sagen wir, wo es lang geht. Ansonsten sehe ich ein bisschen schwarz.
Und du für dich selber, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich glaube, dass ich langsam, dass ich gehe auf die 60 zu. Das klingt jetzt kokett, aber ich bin tatsächlich in 3,5 Jahren 60. Und ich habe mir eines geschworen, aufgrund der vielen Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie mir gezeigt haben, die nicht aufhören konnten. Weißt du, ich glaube, dass die Öffentlichkeit ein bisschen eine Droge ist, eine Versuchung, eine Verführung. Und ich arbeite jetzt schon daran, irgendwann einmal wirklich so abdrehen und dann, keine Ahnung, irgendwo in Südostasien ein kleines Plätzchen für mich finden oder auch in Europa, ich weiß es nicht. Aber die Öffentlichkeit irgendwann einmal sein zu lassen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich habe viele im Theaterbereich, auch im Medienbereich gesehen, die nicht aufhören konnten und immer daran zerbrochen sind, dass sie plötzlich nicht mehr das waren, was man in ihnen gesehen hat. Und daran arbeite ich jetzt schon, dass es einfach eine Zeit geben wird, wo keiner auf der Straße sagen sie nicht der, sondern, weißt du, die Sendung ist weg und ein paar Wochen später bist du eh schon ein Fall für die Was-wurde-aus-Rubrik. Also gerade in dieser schnelllebigen Medienzeit und ich denke mal, weißt du, 18 Jahre, rennt das noch 1, 2 Jahre, 20 Jahre, was gibt es Neues? Hallo, das ist mein Lotto-Sechser. Danke, Leben. Und irgendwann aber einfach zur Ruhe kommen und einfach sagen, so, das war's jetzt. Das würde ich mir wünschen, aber natürlich, weißt du, in uns, das kennst du ja als Kabarettist, jeder, der sich auf die Bühne stellt, der so etwas macht. Wir wollen uns natürlich produzieren und wir wollen etwas generieren, dass sich Leute anschauen, anhören, darüber lachen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das aufhören wird.
Ja.
Aber
das kann man nur ausprobieren, oder?
Das kann man ausprobieren. Mhm. Deswegen sage ich jetzt, was ich sage, niemals nie und so. Mhm. Ich höre jetzt auf oder ich höre dann auf. Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich schaffe es, weil ich glaube, dass ich sehr viel Unzufriedene gesehen habe im Alter, die dann einfach nicht das Problem, dass sie arbeiten wollten, sondern sie wollten immer noch der Herr XY der sein, sein, ja, oder sein von ja. vor 20 genau. Jahren. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich mir in 10 Jahren dann, wissen Sie noch, das Ding der Woche. Ich glaube, das wird dann okay. sehr schnell
ja,
peinlich.
Ja. Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Am Klo war noch Sommer.
Na bitte. Oliver, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Du, es war ein echtes Vergnügen. Danke dir und ich freue mich jederzeit wieder über einen Besuch von dir in Was gibt es Neues?
Ja, voll gern. Dann kommen wir noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
Pension Schöller. Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder normale Milch?
Normale Milch.
Komödie oder Tragödie?
Komödie im tschechischen Sinne.
Sehr sophisticated. Buch oder E-Reader?
Buch.
Handy oder Notizblock?
Handy.
Fernsehen oder Radio?
Mittlerweile Fernsehen.
Kino oder Couch?
Mittlerweile Couch.
Chips oder Popcorn? Mittlerweile
Popcorn. Mittlerweile Popcorn, obwohl ich die Chips mag, aber sie sind ungesünder. Die ja. Popcorn ist ein bisschen
gesünder. Okay. Batman oder Spider-Man?
Spider-Man.
Columbo oder James Bond?
Columbo.
Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
Buster Keaton.
Picasso oder Andy Warhol?
Andy Warhol.
Baba Papas oder Teletubbies?
Baba Papa.
Disney oder Marvel?
Disney.
Keine Ahnung, ob du da Präferenzen hast, PlayStation oder Xbox?
Überhaupt
okay,
nicht.
Nix, okay. Klavier oder Orchester?
Orchester.
Mozart oder Beethoven?
Beethoven, aber einfach, weil ich den stärkeren Bezug habe. Mhm. Durch die Sechste, die Pastorale, liebe ich heiß.
Aha, wirklich wahr?
Ist ja. Das,
Bach oder Schubert?
Da habe ich nicht so starke Präferenzen.
Mhm. Beatles oder Stones? Mhm. Du kannst sagen, wenn es wurscht ist, ist es wurscht.
Du, es ist beide auf eine Art und Weise wichtig, würde ich quasi keine Präferenzen setzen.
Okay. Bist du musikaffin schon? So mittel?
Als Konsument.
Okay, ja. Schweizer Haus oder Riesenrad?
Riesenrad.
Zuckerwatte oder Langosch?
Zuckerwatte.
Mit Koriander oder ohne?
Mit Koriander. Okay.
Cola Light oder normal?
Weder noch.
Party oder zusammensetzen?
Zusammensetzen.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Freizeit, weil ich mehr Geld habe.
Ja, wer kann, der kann. Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Hin zur Gefahr, wenn man sie abschätzen kann.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
In der Bewegung.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
weil ich so viel Liebeskummer hatte, habe ich heute.
Ah ja, okay, das sind die
Hintergründe. Das eine hat das andere ergeben, deswegen heute keine Liebe und kein Kummer.
New York oder Los Angeles?
New York.
Italien oder Griechenland?
Italien.
Zelt oder Hotel?
Hotel.
Kamin oder Fußbodenheizung?
Kamin.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Morgen ist auch noch ein Tag.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Ah, bis zum Schluss bleiben.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
Ich glaube, ich bin mehr Wiener, als mir lieb ist. Baba.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischoeller.at.